Familie ist vielleicht ein Bild der damaligen Zeit in bürgerlichen Kreisen, und zwar jüdischer Färbung. Meine Mutter war Wienerin von Geburt, und zwar aus einer Familie, die hießen Wolf. Sie hatte eine ganze Reihe von Brüdern. Diese Brüder waren entweder Theater- oder Zeitungsredaktoren. Sie haben also in dieser Form zu der geistigen Elite gehört. Sie selber war eine einfachere Frau und hat also meinen Vater geheiratet und kam nach Minsk. Das Milieu bei uns war so, wie das in eine bürgerliche Familie gehört. Es war natürlich ein Flügel da und ich sollte Klavierunterricht haben. Ich war völlig unmusikalisch und der Flügel erwies sich als überflüssig. Dagegen hatte ich einen russischen Bauernburschen, der mit mir spielte. Und von dem habe ich dann eine gewisse körperliche Courage erfahren. Ich kann mich erinnern, wie der mich, ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht 3, 4, 5-jährig, hoch in die Luft schmiss und mich wieder auffing. Und das gefiel mir wunderbar. Oder er hat eine Schaukel, da schaukelte ich auf der Schaukel. Und übermütig, wie der mich sein ließ, einmal hielt ich mich an den beiden Seilen der Schaukel und ließ die Füße von der Stange los. Und zwar schaukelte ich in großem Bogen hin und her und dann schlug die Stange mir immer einmal an die Stirn vorne und einmal an den Hinterkopf. Aber das alles beeindruckte mich nicht besonders, weil ich von diesem Burschen gelernt hatte, mich nicht beeindrucken zu lassen. Das ist also eine Erinnerung. Die zweite Erinnerung ist die Mademoiselle. Die bessere jüdische Familie, auch die nicht-jüdischen, hatten also eine französische Erzieherin. Und die Mademoiselles, die sind mir in sehr schlechter Erinnerung geblieben. An die erinnere ich mich nur, an diese Damen, mehr so als lächerliche und lästige Figuren. Dagegen hatte ich einen jungen Lehrer, wahrscheinlich Talmud-Schüler, an den habe ich eine angenehme Erinnerung. Bei dem lernte ich Hebräisch und lernte einfach alle Fächer und natürlich auch Religion. Und da kann ich mich erinnern, dass er mir über die Bibel berichtete und über den lieben Gott sprach. Und da habe ich angefangen, mit ihm zu diskutieren und fragte, was ist der liebe Gott, wo ist der liebe Gott, wie sieht der liebe Gott aus? Und das alles konnte er mir nicht sagen. Ich sagte, ja, du musst mir beweisen, die Existenz des lieben Gottes. Das konnte er nicht, dann habe ich den lieben Gott abgelehnt. Also etwa 6-jährig. Ja. Dann habe ich die Erinnerung, es kamen die Tartaren. Die kamen Konfitüre machen. Kamen so 2, 3 Tartaren und die blieben eine Woche, 2 Wochen und machen diese wunderbare Konfitüre, wo jede Erdbeere ganz bleibt und so weiter. Oder es kam der Zigarettenmacher und schlug Tabakmischungen vor den Vater und dann blieb er 2 Tage und machte die Zigaretten von Hand. Oder ich kann mich erinnern, als die ganze Stadt staunte, es kam ein Auto, das erste Auto durch die Stadt. Oder ich kann mich erinnern, wie im Winter die Straßen mit einer Schnee- und Eisschicht, also Schnee, das dann zu Eis gefror, von vielleicht einem halben bis einem Meter Höhe war, dass man dann, wenn der Frühling kam, aufbrach. Die Straße war im Winter eben 50 Zentimeter oder einen Meter höher. Ich kann mich erinnern an den Baschlik, das ist diese Kopfbedeckung mit langen Seitenteilen, die man sich um die Ohren und um den Hals schlug, um nicht zu erfrieren auf der Straße. Das sind Kindheitserinnerungen, die dieses sonderbare Leben umfassen. Und dann eine der wichtigsten Erfahrungen in meinem ganzen Leben ist eine Erfahrung, die ich mit meinem Vater hatte. Da hatte mein Vater mit mir einen Spaziergang gemacht und wir gingen nach Hause auf dem Gehsteig. Die Gehsteige sind da in dieser kleinen Stadt Minsk schmal. Man kann also höchstens 2 Personen nebeneinander gehen. Und da kamen uns so 2 baumlange Kosakenoffiziere. Und die sagten dann meinem Vater, Vnis Parshivizit, hinunter, lausiger Jude, also Saujude, will man sagen. Mein Vater blieb stehen und schaute diese beiden Monstren an, aber weder herausfordernd noch demütig, sondern aus seiner Stille heraus, aus einer philosophischen Gelassenheit heraus und wartete und gab diesem Befehl also keine Folge. Und ich kann mich heute noch erinnern, dass hinter uns ein erstickter Schrei des Entsetzens entstand, denn es war ganz klar, dass die uns nun verprügeln würden, gleichgültig, ob wir nur verletzt oder tot liegen bleiben würden. Und mein Vater guckte die weiter an und da geschah so etwas ganz Sonderbares. Ich erinnere mich auch daran, dass der Gesichtsausdruck dieser beiden Burschen irgendwie etwas Menschliches bekam. Und die gingen vom Trottoir hinunter und ließen also meinem Vater den Weg frei, der da einfach gewartet hatte, bis dieses Hindernis vorbei war, wie eine geschlossene Barriere oder so etwas, und ging mit mir weiter. Und dann, das ist mir auch so in Erinnerung geblieben, blieb er stehen und schüttelte so ein bisschen den Kopf und sagte dann, Etsi biedne malchiki, diese armen Jungen. Das war alles. Er hat mit mir auch nicht gesprochen. Ich weiß nur, dass in mir eine Empfindung oder sie war ein Gefühl des großen Glückes entstand, der Freiheit, der Freude, des in der Unendlichkeit sicher Seins. Also es war also offenbar mein erstes philosophisches Erlebnis. Es fällt mir jetzt noch eine andere Erfahrung ein, die ich aber Sie bitte nicht misszuverstehen. Ich werde Ihnen gleich sagen, warum. Wir hatten eine Köchin und die brachte die Suppe ins Zimmer und stolperte und die kochende Suppe ergoss sich über meine Brust. Ich hatte nur ein Hemdchen an, ein Höschen. Und es war so, dass dieses kochende Wasser mich richtig verbrannte. Ich hatte dann Blasen. Aber ich habe dann nach außen nicht reagiert. Ich habe keinen Schrei ausgestoßen. Ich bin einfach zum Mittagessen gegangen. Und als meine Mutter mich fragte, wieso bist du denn nass, habe ich gesagt, das ist nichts. Nun hat das also weder mit Heldentum noch mit Mut noch mit irgendetwas zu tun, sondern ich würde das als eine sehr typisch jüdische Reaktionsweise bezeichnen, dass man die Gegebenheiten der Wirklichkeit, die an einen herantreten, hinnimmt, ohne Überraschung zu bekunden. Auch wenn sie sehr schmerzlich sind, man registriert sie und verhält sich dann möglichst adäquat. Zum Beispiel, es war mal bei uns ein Brand ausgebrochen und da kamen diese Offiziere, habe ich immer zwei Meter und drei Meter hoch in Erinnerung, kamen diese Haussuchung machen und ich spielte, hatte ein Papier und einen Bleistift und der eine, muss schon sagen, entriss mir den Bleistift und das verwundete mich, ich fand das nicht sehr gerecht und dann sagte ich ihm, ich leihe dir den Bleistift. Und nachdem die Haussuchung fertig war, gingen die hinaus und dann hielt ich sie an und sagte, mein Bleistift. Und ich ließ die beiden nicht hinausgehen, bevor sie mir nicht meinen Bleistift zurückgegeben hatten. Das ist diese sonderbare Sicherheit in vollkommener Bescheidenheit, die aber eine bescheidene Intransigenz, sein Recht zu wahren, sofern es würdig ist, gewahrt zu werden. Soviel ich mich erinnere, und das wird die Erinnerung wird auch richtig sein, wir kannten keine sozialen Unterschiede. Der Hausbursche und die Köchin und der Zigarettenmacher, der kam, und die Tartaren-Konfitürenmacher, die kamen, Papa, die Mama, das waren alles gleich. Und auch von den Eltern aus. Mein Vater war ein echter, was damals selten war, ein echter Demokrat. Und zwar vielleicht nicht einmal so sehr aus politischer Überzeugung, wie aus menschlicher Einstellung. Menschen waren für ihn Menschen. Im Übrigen hat diese demokratische Denkweise darin geäußert, dass er Mitglied der ersten Duma wurde, also die erste parlamentarische Institution, ein Räteparlament in Russland. Da sind drei Juden Duma-Mitglieder geworden, worunter mein Vater. Übrigens, man konnte Duma-Mitglied nur werden, wenn man ein Minimum von Landbesitz hatte. Nun, mein Vater hat kein Landbesitz, hat man irgendwo in Sibirien oder wo es sei, hat man ihm für ein paar Rubel einen Landbesitz gekauft und da konnte er so Duma-Mitglied werden. Hat dann das damals sehr bekannte Wiborger Manifest unterzeichnet. Ich glaube, das Kadettenmanifest hat das geheißen, wenn ich nicht irre. Und bekam dann ein halbes Jahr Festung. Übrigens war der Leiter dieser Festung, der General Werefkin, der Vater der Malerin Werefkin. Also ich weiß, dass er mit diesem General Werefkin das halbe Jahr lang Schach gespielt hat. Und dann kam er wieder raus. Er wurde dann später, als nach dem Ersten Weltkrieg Litauen ein selbstständiger Staat wurde, Minister des Auswärtigen und hat ein eigenes Ministerium noch gegründet, Minister für jüdische Angelegenheiten. Das lag ihm natürlich am Herzen. Mein Vater war einer der allerersten Zionisten, Freund vom Herzl und so weiter. Das jüdische Sein war integriert. Übrigens in dem Zusammenhang, ich war mit meinem Vater am Zionistenkongress in Basel, ich weiß nicht, ob das der erste oder zweite Kongress war, und da erinnere ich mich an den Zionistenchef Herzl, der mich sehr beeindruckte, hauptsächlich dieses Empfinden der Würde, für mich ein sehr würdiger Mann, ein sehr großer Mann neben meinem kleinen Vater. Und was mich an diesem Kongress verwirrte, war Folgendes: Mein Bild des Juden war natürlich diese armseligen Juden in Litauen, im Kaftan, mit ihrem Käppchen und so. Und da gab es an dem Kongress eine Vorführung von jüdischen Turnern, jüdischen Athleten. Und die konnte ich also mit meinen Juden gar nicht zusammenbringen. Und das hat vielleicht ein Engramm bei mir geschaffen, also in Erinnerung, eine Reminiszenz, weil ich dann selbst eine große Neigung zu Sport bekam, also an sich eigentlich etwas unjüdisch. Und zwar, das kann ich auch erzählen, als ich achtjährig nach Genf kam, kam ich per Zufall als achtjähriger Bub in einen Turnverein. Und da war ein Oberturner, ein herrlicher Athlet, ein wunderbarer, wunderbarer Bursche, so vielleicht 27-28-jährig, ein Adonis, also ein großartiger Kerl. Und frug mich, comment t'appelles-tu, wie heißest du? Sag ich, Rosenbaum. Sagt er, Rosenbaum, Rosenbaum, alors tu es juif, dann bist du Jude. Sag ich, oui. Sagt er, moi aussi, je suis juif. Und abrupt sagt er, un juif doit savoir boxer, ein Jude muss boxen können. Und hat mir dann, mir allein, Boxunterricht gegeben. Und ich habe ungefähr 20 Jahre lang meines Lebens regelmäßig geboxt, also Boxtraining natürlich, Punching Ball, Sandsack, Schnurrhüpfen und so. Und wurde dann also ein Boxer. Ich konnte es mit einem mittleren Berufsboxer jederzeit aufnehmen. Und ich gestehe, ich verwende das Wort gestehe, dass diese körperliche Unabhängigkeit mir unendlich geholfen hat, bei Überwindung des Judenproblems oder bei Verarbeitung des Judenproblems. Da war mit mir nicht zu spaßen. Wenn mir einer Saujud sagte, habe ich ihn hergenommen, habe mit Maß und Ziel in die Fresse eingehauen und anschließend sorgfältig das Judenproblem erklärt. Mit Erfolg. Mein Vater ist aufgewachsen im tiefsten Ghetto bis zu seinem 17. Jahr. Hat nur die Schule, also die Talmud-Schule gekannt, nur Jiddisch und nur Hebräisch. Mit 17 Jahren muss er irgendein traumatisches Erlebnis gehabt haben, ich weiß nicht was, ist ausgebrochen aus dem Ghetto, faktisch und geistig, und hat diese weltliche Kultur, diese russische Kultur in sich aufgesogen. Nun muss man wissen, dass diese komprimierte geistige Kraft, die da wirklich dieses ungeheure Training mit dem Studium des Talmuds und den übrigen Studien in der Schule erfährt, dass die eine Aufnahmefähigkeit und eine geistige Leistungsfähigkeit schafft, von der wir keine Vorstellung mehr haben. Der konnte mit 17 Jahren kein Wort Russisch. Mit 18 Jahren, nach einem Jahr, hat er das beste Abitur, das russische Abitur gemacht. Das war damals Numerus Clausus, nur Juden konnten nur studieren, wenn sie ein Minimum erreichen. Er hat also das beste Abitur auf Russisch gemacht nach einem Jahr. Hat dann Jura studiert und wurde dann so beachtet, dass als er sein Studium, nur das Studium fertig hatte, wurde ihm eine Professur angeboten an der Universität Odessa, aber unter den Bedingungen, dass er sich taufen lasse. Das hat er abgelehnt, also das weiß ich. Mein Vater, der also ausgebrochen war aus der Orthodoxie, wobei die Orthodoxie hat ja Vorteile, hat aber grauenhafte Nachteile auch. Gut, der war ausgebrochen aus der Orthodoxie und die orthodoxen Juden gingen ihm auf die Nerven. Und wenn er nun im Ausland, also in Deutschland oder USA, an Versammlungen oder an Zusammenkünften, an Kongressen mit frommen Juden zusammenkam in einem öffentlichen Lokal, da rief er durch das ganze Lokal mit seinem sehr russischen Akzent, Herr Ober, ein Schinkenbrot. Der aß dann aus Protest, obwohl es ihn ekelt. Ja, also, die armen Leute kamen zu ihm, weil er nichts verlangte von ihnen, um sie zu vertreten. Das war bekannt also als Anwalt, der nicht auf den reichen Klienten schaute. Umgekehrt war es dann so, mein Vater war, obwohl ein sehr guter Anwalt, ein akribischer, ein denkender Mann, dem praktischen Leben gegenüber, ich will nicht sagen hilflos, sondern es existierte für ihn nicht. Er wurde sehr bald bekannt als sehr guter Anwalt. Diese Petrolmagnaten aus Baku und so waren seine Kunden. Und der wusste nicht, was das ist, eine Honorarrechnung zu stellen. Und die gaben ihm wieder einmal 10.000 Rubel oder auch vielleicht 50.000. Dann sagen sie, jetzt ist er müde. Dann schickten sie ihn 3 Wochen nach Karlsbad. Das spielte sich also sehr unkonventionell ab und in einer Großzügigkeit, die man hier gar nicht kennt. Schauen Sie, die einfachen Leute, die konnten ja den Anwalt vom Rebbe wenig unterscheiden. Die kamen zum Rebbe, der auch vom Gesetz was verstand, nicht wahr? Dagegen also diese sehr Reichen, diese Potentaten aus Baku und so, das waren Leute von Welt, nicht wahr? Juden durften nicht selbstständige Anwälte werden, sie durften nur Anwaltsgehülfen werden. Aber das wurde dann so überbrückt, dass irgendein anständiger Anwalt den jüdischen Kollegen pro forma ihn als Gehülfe annahm und der jüdische Kollege etablierte sich, wo er wollte, als Gehülfe des Herrn sowieso. Und dann, das habe ich in Russland noch erlebt, als dieses Gesetz aufgehoben wurde und mein Vater also selbstständiger Anwalt werden durfte. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich will Ihnen noch wegen meiner Stellung als Jude eine sehr entscheidende Erfahrung mitteilen. Ich bin von meinem 8. bis 12. Jahr mit meiner Mutter und meiner Schwester Vera in Genf gewesen. Nur wegen der Pogromgefahr haben die Eltern die Kinder aus Russland weggeschafft. Da kam ich in Genf in die Schule und bin sofort mit dem Judenproblem konfrontiert worden. Das sehe ich retrospektiv, ich habe es damals nicht verstanden. Ich kam also in die Primarschule und frug dann der Lehrer jedes Kind Namen und so weiter und Religion. Das war damals üblich. Nun ist der mein Name mit R, ich bin also ziemlich am Ende des Alphabets. Und es waren da so ein paar Juden, vielleicht der eine namens Bloch und der andere Guggenheim. Und als die drankamen bei der Religion, da antwortete der Bloch etwas geziert, Israelit. Ich verstand nicht, warum er Israelit sagt. Das ist so etwas abwegig. Und dann kam der Guggenheim dran und der sagte auch Israelit. Und als ich drankam, sagte ich Juif. Ich weiß nicht, das war eine natürliche Reaktion auf einen durchaus abzulehnenden Vorgang. Und im Zusammenhang mit dem Juif kann ich das folgendes Erlebnis erzählen. Ich kam ja aus Russland aus der Zeit der Pogrome, der Kischinew-Pogrom, habe auch böse Sachen gesehen als Kind. Kischinew-Pogrom, da wurden diese Kosaken losgelassen auf den Juden und metzelten die Juden und vergewaltigten die Frauen und raubten die Juden aus, nicht wahr? Wobei diese Gewalttätigkeit ist natürlich nicht nur gegenüber den Juden. Ich kann mich an Folgendes erinnern. Soldaten wurden aufgestellt in Reihe und Glied auf der Straße und ich schaute zum Fenster hinaus. Und da ging ein junger Offizier an denen vorbei und guckte jeden an. Und bei dem einen war vielleicht ein Knopf nicht in Ordnung und so, auf der mit der Peitsche über das Gesicht haut und das Blut floss. Und er bewegte sich nicht, er blieb ruhig stehen. Das ist eine Erinnerung vom vielleicht 4-, 5-, 6-Jährigen, nicht wahr? Jedenfalls war also das diese furchtbare Pogromzeit, wo also die Juden dazu 10.000 und 50.000 Mann hoch zu Tode gehauen wurden. Diese zaristische Regierung war ja sehr ungenügend und es wurde viel geklagt. Und dann gab man halt die Juden denen zu fressen, nicht wahr? Der Pöbel konnte sich auslassen an den Juden. Das hat nicht der Hitler erfunden, die Judenmorde. Nur waren die technisch nicht so weit, nicht wahr? Kam ich in die Schweiz und war natürlich auf antisemitische Kundgebungen etwas empfindlich. Und nachdem ich wenige Wochen in der Schule war, hat ein Schüler aus einer Elternklasse, also größer als ich, mir gesagt, Salschwif, Saujude. Und ich habe den wirklich spitalreif geschlagen. Und dann gab es eine große Untersuchung, die mit der Bemerkung endete eines Lehrers über mich. Der sagte, Monsieur Garçon, il est très gentil quand on le laisse tranquille. Aber dieser Junge, der ist sehr lieb, wenn man ihn in Ruhe lässt. Das war absolut richtig, nicht wahr? Ich war nie aggressiv, aber furchtbar cholerisch, was ich heute noch bin. Ja. Aber heute habe ich das vollkommen in der Hand. Dann kehrte die Mutter zum Vater zurück. Die Vera kam in Pension und ich kam also so zu Lehrern in Pension. Und war dann in Lausanne in Pension bei einer Lehrersfamilie. Die waren ziemlich wohlhabend, hatten eine schöne Villa und nahmen Knaben in Pension und hatten immer so 6 oder 8 Knaben, so im Alter von vielleicht 8 bis 15 Jahren. Die waren sehr fromme Protestanten, es ging alles also sehr brav und sehr gesittet und sehr fromm zu. Am Mittagessen wurde zuerst gebetet. Nous te remercions notre Dieu pour le pain quotidien que tu nous donnes tous les jours. Dann wurde also gelöffelt. Und da war es Übung in dieser Pension, dass wenn die Buben ein gewisses Alter erreichten, ich weiß nicht, ob 12 oder 14-jährig, dass die dann durften, alle 14 Tage am Sonntag in ein Mädchenpensionat einen Spielsonntag dort absolvieren. Und als ich dieses Alter erreicht hatte, durfte ich mitgehen. Und das war ein wunderbares Erlebnis. Die Mädchen fand ich wunderschön, die Kuchen waren wunderschön, man hat wunderschöne Spiele gemacht und ich durfte ein Gedicht aufsagen und ich war also hingerissen von der Schönheit der Welt und freute mich auf den Sonntag in 14 Tagen. Und da wurde ich zu meiner Verblüffung nicht mitgenommen. Und da überlegte ich, was ich wohl habe anstellen können. Und habe mir dann die weiteren, ich habe nicht gefragt, ich habe die weiteren 14 Tage, habe ich mir den Kopf zerbrochen, was für eine Sünde ich wohl habe begehen können, dass man mich nicht mitgenommen hat. Und nach diesen weiteren 14 Tagen werde ich wieder nicht mitgenommen. Dann habe ich mir ein Herz genommen und habe gesagt, Petermann hieß der, er soll mir doch sagen, warum ich da nicht mitgenommen werde. Da wurde etwas verlegen und sagte, non, non, rien, rien, rien du tout. C'est parce que tu n'as pas de pantalon long, weil du keine langen Hosen hast. Also, ich hoch erleichtert, schreibe meiner Mama, ich habe keine langen Hosen und sie kosten 20 Francs. Also die Mama hat mir telegrafisch das Geld geschickt, ich habe das rechtzeitig bekommen. Ich habe mir die langen Hosen gekauft, habe sie zwischen die beiden Matratzen gelegt, damit die Falte schön sei und habe also gewartet auf den Samstag und werde wieder nicht mitgenommen. Und dann habe ich dem Herrn Petermann gesagt, Monsieur Petermann, j'ai donc les pantalons, je les ai maintenant, ich habe jetzt die langen Hosen, warum ich denn nicht mitgenommen werde. Worauf der mir sagte, oui, oui, c'est parce que vous êtes juif, es ist, weil sie Jude sind. Und da brach mir die Welt vollkommen zusammen. Ich wurde nicht von Stunde an, ich wurde von der Sekunde an ein schwer erziehbarer, ein Renegat, ein Anarchist. Ich habe in der Schule im Ofen, es war noch Ofenheizung, kleine Bombe fabriziert, damit der Ofen platzt. Ich bin nachts aufgestanden und habe mit der Schleuder die Fenster eingeschlagen in den umliegenden Villen. Ich habe angefangen zu stehlen. Und zwar habe ich meine eigene Theorie über das Stehlen. Geld, was ist Geld? Geld ist Vermögen. Vermögen, es liegt schon im Wort, Vermögen ist Können. Vermögen ist Potenz. Geld ist ein klassisches Libido-Symbol. Wer nicht genug Libido zugewendet bekommt, der stiehlt sie sich. Ich kann natürlich nicht Liebe stehlen, ich stehle mir das Symbol, ich stehle mir Geld. Und diese Erklärung hat mich von dieser Stehlsucht befreit. Ich habe wirklich gestohlen. Und das war für mich das entscheidende Erlebnis. Ich bin nicht geschlagen worden, nicht wahr? Aber das ist also das Schrecklichste, was mir je in meinem Leben zugestoßen ist, dass plötzlich, wie sehr das eine Verwundung in mir hinterlassen hatte, mag ich Ihnen folgende Geschichte zeigen. Ich habe mit 20 meine dann damalige erste Frau kennengelernt, mit 21 geheiratet. Und das sage ich nicht subjektiv, sondern es war die schönste Frau auf Gottes Rund. Eine Person von wunderbarer Schönheit, geistig großartig, eine Pianistin von Weltformat, eine Malerin, eine Schriftstellerin. Sie war 6 Jahre älter als ich, eine großartige Person. Eine Ducomas aus sehr gutem Hause. Ihr Großvater war Inhaber des Friedensnobelpreises. Von mütterlicher Seite, ihre Onkel waren also der Regierungsrat Merz, der Bundesrichter Merz und so weiter. Und diese Leute, die nicht verstanden, was dieses Mädchen, das jeden hätte heiraten können, wieso sie sich diesen Lausbuben nimmt, haben aus, das ist eine typisch schweizerische Eigenschaft bei den gutklassigen Schweizern, die haben, ohne es zu verstehen, was vorging, aus diesem Anstandsfundus mich diskussionslos akzeptiert und angenommen und es wurde kein Wort darüber verloren. Was also viel bedeutet für diese Leute. Kurz und gut, ich war also verheiratet mit dieser Frau, mit 23 war ich schon Anwalt. Ich kann mich erinnern, ich wurde in einen Anwaltsverband aufgenommen und da ist im Anwaltszimmer die Liste der Anwälte und ich stand also am Ende der Liste wie Rosenbaum du Commun. Und da war ein älterer Kollege und schaut das an und sagt, Rosenbaum du Commun, Rosenbaum du Commun, das ist ein Programm. War sehr hübsch. Ja. Nun, was ich erzählen wollte, ist Folgendes. Da war ein Presseball im Hotel Baurola, glaube ich. Also ein sehr gesellschaftliches Ereignis. Und ich war dort mit meiner Frau, die eine wunderbare Erscheinung war. Und ich tanzte mit meiner Frau. Und sie, ohne irgendwie ein Böses zu denken, sagt sie, je suis un peu fatigué, je voudrais m'asseoir. Ich bin etwas müde, ich möchte mich hinsetzen. Und ich führe sie an den Tisch und sie fragt, was ist mit dir los? Du bist so bleich, sag ich, nichts. Ja, der Schweiß rinnt dir herunter, nichts. Du wirst ganz grün im Gesicht, was ist los? Kurz und kurz, ich dachte, du genierst dich, mit einem Juden zu tanzen. Völlig verrückt. Die hat mich ja geheiratet, worauf die mich gepackt hat und hat die ganze Nacht bis am Morgen, ohne mich loszulassen, mit mir getanzt. Ich war das jetzt wieder Amokläufer. Plötzlich mit Vernunft, mit Logik nicht zu erklären, plötzlich von dieser Panik überfallen. Das Problem meines Lebens ist das Judenproblem gewesen und ich glaube, dieses Problem gelöst zu haben. Ich bin vollkommen frei. Es existiert für mich nicht und das strahlt er zurück. Es fällt keinem ein, mir zu sagen, Saujud, mehr. Aber das ist ein Bewusstwerden und ein Bewusstmachen, ein Bewussthalten von Erfahrungen und ein Verarbeiten von Erfahrungen, und wissen, dass wenn der mir Saujud sagt, dass es mich nichts angeht, er ist ja ein Sauhund und ich bin kein Saujud, nicht wahr? Aber bis man so weit kommt, dass es einen nicht berührt, muss man einen gewissen Weg gehen. Und Sie sehen also, wie vehement diese Erlebnisse sind, dieses mit dem Parce que tu es juif, oder wo ich meine, dass sie mit mir nicht tanzen will, weil ich ein Jude bin. Verrückt, es ist ja eine, wirklich eine Verrückung.